jetzt nicht gedacht. Okay, schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet schon einen guten Morgen. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich mache heute nicht so lange Lobpreis. Kann man hinterher noch ein bisschen machen, weil ich vermute, dass meine Predigt nicht so lange wird. Auch das noch. Was machen wir denn jetzt die ganze Zeit? Ja. Nur mal so von meiner Warte aus, ich habe eine gut gefüllte Woche gehabt und zum guten Abschluss der Woche haben wir dann eine Regionalkonferenz hier gehabt, Leiterschaftskonferenz. Ich hatte da ja auch speziell Hauskreisleiter und so nochmal zu eingeladen und Älteste. Es war eine richtig coole Zeit, die wir hatten, muss ich sagen. Wir hatten jemand eingeladen, der, ich würde sagen, jemand war, der ein apostolisches Format hat. Der hat in seinem Leben, wenn ich das richtig noch behalten habe, 50 Gemeindegründungen mit angefangen und begleitet, also nicht alle selber angefangen, aber auch mit begleitet und ist im Moment auch eigentlich nur darin tätig, zur Hälfte Gemeinden zu beraten und zu begleiten und mit der anderen Hälfte seiner Arbeitszeit begleitet er Unternehmen und gar nicht mal nur christliche Unternehmen und gar nicht mal nur christliche Unternehmensleute, sondern auch im säkularen Bereich. Und das war schon spannend, da mal so ein bisschen reinzuhören. Und wir haben hier echt richtig schöne Begegnungen mit Gott gehabt. Warum erzähle ich euch das eigentlich? Ich bin da so voll von. Ich habe heute Morgen versucht, stille Zeit zu machen. Und immer wieder hatte ich diese Flashbacks von der Konferenz in meinem Kopf. Genau, und bin da eigentlich noch so ein bisschen von aufgeladen und auch ein bisschen kaputt, sage ich auch, ganz ehrlich. Aber ich weiß, dass Gott heute Morgen hier ist, der war gestern da, aber der ist auch heute Morgen hier und der will was mit uns machen, so wie wir hier sitzen. Der will, wenn du das erste Mal jetzt hier im Gottesdienst vielleicht sitzt, dann hat er was für dich vorbereitet. Es gibt so einen schönen Psalmvers, den kennen viele, Psalm 23. Er hat mir einen Tisch gedeckt, selbst sogar im Angesicht meiner Feinde. Ja, also selbst wenn es dir nicht gut gehen sollte, dann ist es so, dass Gott für dich etwas vorbereitet hat und einen Tisch für dich vorbereitet hat, wo etwas für dich mit drin ist, was du mitnehmen kannst, was du mitnehmen sollst und wo Gott sich selbst eigentlich dir schenken möchte, ja, und mit dir etwas erleben will. Es ist nicht nur so, dass du etwas mit Gott erleben kannst, Gott möchte was mit dir erleben. Ja. Auch wenn du zum 240. Mal hier sitzt. Ja. Und das ist ja so wie bei dem Wasser in der Badewanne. Je länger man in einer warmen Badewanne sitzt, umso weniger warm fühlt sich das an. Das hängt auch damit zusammen, dass das Wasser irgendwann abkühlt. Aber man gewöhnt sich auch einfach an die Temperatur in einer Badewanne, ja, oder in einem Raum oder wie auch immer. Aber Fakt ist, Gott ist jeden Tag neu und Gottes Gnade ist jeden Morgen neu und Gottes Gegenwart ist jeden Sonntag im Gottesdienst neu da. Ja, der kommt nicht veraltet daher, sondern der ist frisch für dich da. Und selbst wo du dich irgendwie alt fühlst und schwach, Johannes hat mich ja durch die Blume gebeten, seine Einleitung zu vertiefen, selbst wenn du dich schwach fühlst, Gott ist nicht schwach, sondern begegnet dir genau da, wo du stehst. So, und deswegen kommt jetzt dieses Thema, was ich vorbereitet habe, alles hat seinen Preis. Das ist doch so ein richtig gnadenvoller Titel, ne? Alles hat seinen Preis und ich denke, dass wir da, wenn man das richtig versteht, auch vom Biblischen her, dass das jeder verstehen will. Jeder von uns hat irgendwelche Träume, Vorstellungen von seinem Leben, wie das so laufen soll und wie es sich am besten abspielt. Da sind die einen, die sich vielleicht wünschen, ob jetzt jünger oder älter, dass man einfach gute Beziehungen hat oder dass man überhaupt eine Beziehung hat, auch im zwischenmenschlichen Bereich, mit Blick auf eine Ehe, dass man eine Beziehung hat. Ja, man möchte eine erfüllte Beziehung haben. Geht vielen zumindest nicht so. Nicht allen, aber es geht vielen so. Andere haben den Traum, genügend Geld verdienen zu können. Das ist ein toller Traum. Also gerade wenn man mal so Jugendlicher ist oder noch nicht eine abgeschlossene Ausbildung hat, vielleicht am Ende seiner Schulausbildung steht und überlegt, was mache ich denn so mit meinem Leben, da ist dann schon auch der Traum irgendwie da, ja, ich würde schon gerne genügend Geld verdienen, ne? Wäre schön, ne? Und wenn man dann Christ wird, dann hat man eigentlich auch einfach den Wunsch, geistliche Veränderungen in seinem Leben zu erleben. Und bei all diesen Sachen erleben wir dann irgendwann, alles hat irgendwie seinen Preis. Ja? Wenn du gute Beziehungen, eine gute Ehe führen willst, dann bedeutet das, an der Beziehung zu arbeiten. Die fällt nicht vom Himmel. Es ist weder so, dass die Frau alles das macht, was der Mann sich wünscht, noch dass der Mann alles das macht, was die Frau sich wünscht. Manchmal widersprechen sich diese Wünsche sogar. Ja? Das macht die Sache ein wenig kompliziert. Trotzdem ist der Traum ja nicht schlecht. Ne? Ich würde sagen, der ist hervorragend. Aber es hat seinen Preis. Genügend Geld verdienen zu wollen, hat auch seinen Preis. Also entweder kennt man jemanden, der jemanden kennt, der einem diesen Weg so glatt wie möglich macht, damit man da reinkommt, dass man super leicht irgendwie Geld verdienen kann. Ich kriege jeden Tag irgendwelche Spams, ich weiß gar nicht warum, die mir versprechen, dass ich von zu Hause aus irgendwelche tollen Tausender pro Woche verdienen kann. Ich gucke schon nicht mehr rein. Papierkorb. Ja. Aber das gibt's. Und warum gibt es solche Spams? Weil es Leute gibt, die das gerne so hätten. Ja. Wir wollen das leichte Geld ohne einen Preis. Das ist das, was uns unsere Medien, das ist das, was uns unsere Welt teilweise vorgaukelt, dass wir es ohne einen Preis kriegen. Es, vor allen Dingen durch die Medien und so weiter kommt es. Wir können möglichst schnell mit möglichst wenig Aufwand an möglichst viel kommen. Ja, die neuen Medien, Internet und so weiter, gaukeln einem das auch vor. Aber es hat seinen Preis. Ich habe mal 2 Jahre als Sozialarbeiter gearbeitet in der Jugendberufshilfe und habe mal zwischendurch die Frage gestellt, es gibt 2 Möglichkeiten, du musst dich entscheiden. Eine 3-jährige Ausbildung oder heute 3.000 Euro. Was nimmst du? Viele nehmen 3.000 Euro. Ja? Aber die 3-jährige Ausbildung wäre langfristig die bessere Investition. Aber die 3.000 Euro habe ich heute. Aber im schlimmsten Fall sind die auch morgen schon wieder weg. Ich kenne viele Möglichkeiten, diese 3.000 Euro innerhalb von einer Stunde auf den Kopf zu hauen. Ja, und euch fallen da bestimmt auch noch Ideen zu ein. Alles hat seinen Preis. Und auch bei geistlichen Veränderungen ist es so. Alles hat seinen Preis. Und deswegen möchte ich da mal einsteigen und 3 Aspekte beleuchten. Der erste Aspekt, oder ich nenne sie einfach mal hintereinander, um was es heute geht. Erlöst, ernüchtert, erwachsen. Ja, und den ersten Punkt möchte ich einfach mal unter diesem, ja, was ich überschrieben habe, erlöst, mit einer kleinen Frage ergänzen. Erlöst und jetzt? Ich erzähle mal ganz kurz eine Passage oder einen Abschnitt aus der Geschichte von Israel. Israel befand sich in der Knechtschaft in Ägypten und die hatten echt schwer zu malochen. Die waren richtig kaputt und der Pharao hat sich eine Menge Mühe gegeben, um die Last der Arbeit noch immer mehr zu erhöhen, also dass die Last noch schwerer wird. Und sie ächzten und sie jaulten unter den Anforderungen dieser Arbeitsbelastung. Und dann kommt es zustande, dass Gott den Mose beruft, um dieses Volk zu erlösen. War nicht so ganz einfach, also mit Mose war es nicht so ganz einfach. Der hat sich da etwas schwer getan bei dieser Vorstellung, sein Volk erlösen zu sollen, natürlich mit Gottes Hilfe. Aber auch das fiel ihm etwas schwer, so dieses Ganze einzuordnen. Welche Rolle spielt da jetzt Gott, welche Rolle spielt er? Der fühlte sich da doch ziemlich begrenzt, im Sinne von, er fühlte sich schwach, bis Gott ihm irgendwie auch deutlich gemacht hat, nee, aber ich bin bei dir, auch wenn du schwach bist. Und ich gebe dir noch so einen menschlichen Helfer an deine Seite, nämlich seinen Bruder Aaron, der irgendwie wohl etwas eloquenter war, besser reden konnte als Mose. Und dann sind die beiden da als Team aufgetaucht. Ja, hat er die beiden zusammengesteckt. Und dann war das aber trotzdem immer noch etwas schwierig mit der Errettung und mit der Erlösung aus der Knechtschaft. Und dann mussten erst einige Wunder passieren, wo im Prinzip Gott die Götter Ägyptens mal so richtig zum Wackeln bringt durch die einzelnen Wunder, die dann da geschehen sind, die 10 Plagen, bis es dann dahin kam, dass die Israeliten ausziehen konnten. Und da könnte man da eigentlich schon sagen, juhu, ne? So, aber um dieser Erlösung noch die Krone aufzusetzen, ist es so, dass Gott sein Volk Richtung Schilfmeer führt, wo sie dann so erstmal gar nicht so einfach durchkamen und dann zu guter Letzt dann auch noch die Ägypter, der Pharao mit seiner Heeresmacht, hinterherkommt. Vorne das Meer, hinten die Ägypter und sie kamen einfach nicht mehr weg. Sackgasse. Ja? Das ist irgendwie das, was viele von uns erleben, bevor sie sich bekehren. Bevor sie Jesus in ihr Leben aufnehmen, weil sie merken, es gibt kein Vor und es gibt kein Zurück. Und hier stehen bleiben ist auch schlecht. Ja, ich brauche da jetzt Befreiung. Ich brauche Erlösung. Also ich muss mich nicht erlösen lassen. Ich brauche Erlösung. Ansonsten gehe ich hier unter. Ja. Und dann spricht Gott durch den Mose zu seinem Volk. Steht in Exodus, also 2. Mose 14, Vers 13, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt einfach still sein. Und dann hat Gott es auf eine wunderbare Weise hingekriegt, dass die Israeliten durch dieses Schilfmeer ziehen konnten und die Ägypter eben nicht hindurch konnten, weil sich das Wasser dann über den Soldaten versammelt hat, sie begraben hat. Und das war der Punkt, wo sie letzten Endes wirklich erlöst waren, wo sie frei waren. Und dann lesen wir ein paar Verse später, da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Halleluja. Das ist das, was ich und was viele andere von uns erlebt haben, nachdem wir festgestellt haben, meine Sünden sind vergeben. Ja, meine Schuld ist vergeben. Das, was ich als Last, als Blockade in meinem Leben und als Hindernis zwischen mir und Gott erlebt habe, das hat Jesus für mich getragen. Ja. Ich komme da gleich wieder drauf. Aber was war jetzt Israels Erwartung? Die Ägypter waren sie los, aber es gab ja eine Verheißung. Sie sollten ja ins verheißene Land rein. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, wenn die Worte schneller sind als die Gedanken. Sie sollten in ein Land geführt werden, in dem Milch und Honig fließt, in dem sie Frieden hätten, in dem sie sich setteln konnten und einfach Häuser bauen konnten und so weiter, leben konnten in Frieden, wie man sich das so wünscht. Ja, jeder von uns wünscht sich sowas. Wir erleben das heute auch ganz stark, dass Menschen ihre Länder verlassen, um einfach in Frieden leben zu können. Ein Wunsch, der für viele von uns völlig, also gar nicht nachvollziehbar ist, weil wir, trotz aller Schwierigkeiten, die einen oder anderen haben, in Frieden leben. Aber in den meisten Teilen der Erde ist das überhaupt nicht so. Für mich manchmal unvorstellbar. Ich kriege das gar nicht hin. Ja? Und genau das hatten die Menschen damals auch. Und Gott hatte ihnen eine Verheißung gegeben. Ich werde euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt, in dem es euch einfach gut gehen soll. So, was war jetzt Israels Erwartung? Jetzt kann es doch eigentlich einfach mal ruhig weitergehen. Nächster Halt, gelobtes Land. Und ich glaube, dass uns das auch so geht, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Wir sind voller Freude, wir haben erlebt, dass Gott da was in uns getan hat, dass da ein entscheidender Durchbruch passiert ist und eigentlich können wir doch jetzt die Welt umarmen. Ja, die Bäume sind grüner, die Straßen sind schöner, die Menschen sehen irgendwie anders aus. So, irgendwie hat das Leben einen ganz anderen Anstrich bekommen. Ich weiß nicht, ob das jeder für sich so erlebt hat. Ich war ziemlich geflasht nachdem ich wirklich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Und dann erwarten wir eigentlich so, dass jetzt alles anders wird. Ja? Und schließlich gibt es ja auch die tollsten Verheißungen im Evangelium, ja, dass das einfach mal gut wird. Und manche für uns erwarten dann vielleicht auch sofort den Himmel auf Erden. Mit welchen Erwartungen bist du in dein christliches Leben hineingegangen? Was hast du auf deinem Herzen gehabt, als du dich bekehrt hast oder kurz danach? Was hast du erwartet? Oder vielleicht stehst du gerade an diesem Punkt, wo du überlegst, soll ich wirklich mein Leben in diesen Gott investieren? Soll ich diesem Gott, von dem hier geredet wird, von dem ich vielleicht schon mal von Bekannten gehört habe oder in der Bibel gelesen habe oder früher in der Kirche mal gehört habe, soll ich diesem Gott mein Leben anvertrauen? Treffe ich damit die richtige Entscheidung oder verschwende ich mein Leben? Ja, was erwarte ich da, wenn ich das tue? Und ich glaube, dass wir uns da über unsere Erwartungen durchaus im Klaren sein sollten. Ja? Erwarte ich, dass ich keine Probleme mehr habe und auf einer heiligen Sänfte natürlich, durchs Leben getragen werde? Was erwarte ich? Ich sag euch, was ich erwartet habe. Ich habe die Hoffnung gehabt, nach diesem Kurs, den ich hinter mir hatte, dass ich ein sinnerfülltes Leben führen konnte. Das war meine Hoffnung. Das war der Grund, warum ich mich bekehrt habe. Der Grund, warum ich Gott sozusagen abgeschworen hatte, war der, dass ich nicht mehr an die Ewigkeit geglaubt habe. Der Grund, warum ich dann doch wieder Christ geworden bin, war der, dass ich festgestellt habe, diese ganze Geschichte mit Jesus, das Evangelium, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, meine Sünden getragen hat, meinen Schrott auf sich genommen hat und auferstanden ist von den Toten. Da habe ich gemerkt, das ist wahr. Das ist nicht nur irgendeine unsinnige Theorie, ja, sondern das ist wahr, weil ich gemerkt habe, dieser Gott lebt und der versucht, mit uns Menschen Kontakt aufzunehmen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ich hatte einen Hunger nach einem sinnerfüllten Leben und dann letzten Endes auch nach Gemeinschaft mit diesem Gott. Und das ist letzten Endes auch eingetreten, aber man kann auch ganz andere Erwartungen haben. Manchmal ist es vielleicht einfach so, dass man sich in der Gemeinschaft von Christen, weil viele von denen nicht so sind wie andere Menschen, ja, obwohl wir auch als Christen alle unsere Macken haben, aber das ist da irgendwie, da ist ein anderer Spirit, ja, eine andere Atmosphäre, so, und man möchte Teil dieser Gemeinschaft sein. Ja, das kann teilweise auch ein starker Beweggrund sein, sich dem christlichen Glauben zuzuwenden. Fakt ist aber, wir müssen uns über unsere Erwartungen im Klaren sein, weil das für den langen Weg wichtig ist. Ja. Im biblischen Sinne dürfte unsere Erwartung sein, mit Gott zu leben, ihn mehr und mehr zu verstehen und am Ende in die Ewigkeit einzugehen. Ja? Und hier auf der Erde mit Gott zusammen irgendwas auf den Kopf zu stellen. Das ist das, was aus biblischer Sicht eigentlich Christsein ausmacht. Gemeinde ist kein Wartesaal. Wir treffen uns hier so lange und singen Lieder, bis der Herr wiederkommt. Sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir gemeinsam lernen, mit Gott zu leben, miteinander zu leben, ihn zu verstehen, mit ihm in dieser Welt aktiv zu sein, wo auch immer, und dann bereit zu sein für die Ewigkeit. Das ist Gemeinde. Und das bedeutet auch, Herausforderungen auf sich zu nehmen. Denn alles hat seinen Preis. Und den größten Preis, den hat Jesus für uns ja schon bezahlt. Den brauchen wir nicht bezahlen. Ja? Jesus hat sich das sein Leben kosten lassen, dass wir diesen Weg mit ihm gehen können. Dafür hat er sich geopfert. Aber zu dieser Wahrheit gehört halt auch hinzu, dass es uns etwas kostet. Alles hat seinen Preis. Denn, wie man auch sagen könnte, der Weg ins gelobte Land führt durch Herausforderungen. Der geht durch die Wüste. Und an der Stelle komme ich zu dem zweiten Punkt. Ernüchtert. Ich glaube, dass Herausforderungen unumgänglich sind. Also ihr kennt, ja, ich sag mal, Eltern mit ein bis mehreren Kindern kennen diese Situation. Man macht sich fertig für den Urlaub, man will in Urlaub fahren, man sitzt nun endlich im Auto. Ja, das ist schon fast so, wie wenn man ins gelobte Land kommt, weil bis die Koffer gepackt sind, also kleine Anekdote aus unserer Familie, wiederholt sich jedes Jahr. Ich bin sehr darauf bedacht, den Wagen irgendwie systematisch zu packen, dass das Zeug ordentlich hinten drin liegt, und zu vermeiden, dass ich Platzängste kriege im Auto. Weil ich brauche Platz, deswegen sitze ich auch meistens hinterm Steuer, weil da weiß ich, was, da kenne ich mein Umfeld. Ja, das kann ich gut kontrollieren. So, und ich finde eigentlich beengte Situationen nicht so schön. Ja, egal ob jetzt im Auto oder woanders. So, und so packe ich dann auch immer den Wagen und versuche das möglichst gut hinzukriegen, weil wir eigentlich auch immer erlebt haben, dass wir möglichst viel Dinge mitnehmen. Und ich dann zwischendurch schon mal anmerke, ja, vielleicht jetzt, ne, muss das sein und das so. So, dann habe ich den Wagen gepackt, habe natürlich wie immer auch vorher darauf hingewiesen, dass die letzten Dinge nicht erst beim Einsteigen mitgenommen werden sollen. Und dann geschieht es, dass wir im Auto sitzen und ich wundere mich, wo kommen all diese Kissen und Taschen und was weiß ich nicht her? Lauter Kleinkram, wo ich denke, warum? Ja. Aber, also ich habe da nichts dran geändert. Wenn irgendjemand unter euch hier ist, der da eine Strategie hat, wie man damit umgehen kann, da wäre ich sehr für dankbar. Herausforderungen sind unumgänglich. Ja, wenn man dann schon auf der Fahrt ist, dann hat man das ein oder andere Mal auch schon erlebt, dass gerade auch kleinere Kinder fragen, also so bis 10 Jahre, dass die dann nach ein paar Kilometern fragen, man mach mal Pause. Wann sind wir da? Ja, also das, was du als Erwachsener hast, nämlich den Überblick über die Reise, das ist bei Kindern nicht vorhanden. Immer wieder lustig. Aber die erwarten, man setzt sich ins Auto und gleich ist man da. Warum muss das immer alles so lange dauern? Ja, immer diese Warterei und so. Und das sind jetzt ja mal so ganz alltägliche Beispiele, aber das hat ja auch was mit unserem Christsein zu tun. Ja, wir werden Christ, wir fangen an, mit Gott zu leben und dann merken wir auf einmal, dass es dran ist, das Leben aufzuräumen. Das hat man mir nicht gesagt vorher. Ich habe nur irgendwie gehört, Gott ist gnädig, hat dich lieb und Gott vergibt dir deine Sünden, fertig. Aber der Spaß fängt da erst richtig an. Ja. Ich glaube, dass wir da manchmal Fehler machen als Christen. Weil Jüngerschaft und Jesus nachfolgen bedeutet, sein Leben zu verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das ist das Evangelium. Warum? Weil Jesus sein Leben verloren hat, damit wir sein Leben gewinnen. Und es läuft umgekehrt genauso. Ich muss mein Leben bereit sein, an ihn zu verlieren, damit ich sein Leben gewinne. Und deswegen, und das ist der Punkt, alles kostet seinen Preis und Leben aufräumen ist dran. Und dann merken wir, dass unsere eigenen Haltungen uns im Weg stehen. Ja, wir merken, dass wir uns eigentlich vorgestellt haben, immer Frieden in unserem Herzen zu haben, Freude und irgendwie gute Beziehungen und merken, dass da auf einmal so die alten berühmten Mechanismen in uns unterwegs sind, und wir uns selbst im Weg stehen und damit nicht klarkommen. Ja? Dann ist es auch noch so, also von den anderen Christen will ich ja mal gar nicht reden, aber dann ist es ja auch so, dass es da auch noch diesen Widersacher Gottes, den Teufel gibt und der dann auch noch eine Menge Alarm macht. Ja? Und man nicht weiß, ist er es jetzt oder sind es andere Menschen, bin ich selber, ist Gott vielleicht derjenige, der mir da gerade Stress macht. Das macht das Leben manchmal richtig wuschig. Ja. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir dann manchmal den Wunsch, dass mit dem Zeitpunkt der Bekehrung, der Wiedergeburt, wie man das so aus christlicher Sicht sagt, dass eigentlich alle Probleme beseitigt sind. Ja. Aber das ist nicht so. Und interessanterweise war das auch bei Israel nicht so. Ja. Auch da waren nicht mit der Erlösung aus Ägypten alle Probleme beseitigt, sondern die hatten einfach mal Herausforderungen. Die haben sich also auf den Weg gemacht, die Israeliten. Und ja, ich will jetzt da nicht jede Geschichte erzählen, aber hatten immer mal wieder Stress, waren sauer irgendwie auf Mose, auf Gott. Und warum führt er uns jetzt hier raus, nichts zu essen und schlechter Catering-Service und so. Immer dasselbe, gab immer wieder mal Gemurmel unter dem Volk. Ja, obwohl Gott sich redliche Mühe gegeben hat, da alles Mögliche auf die Beine zu stellen und sogar Wasser aus dem Felsen hat fließen lassen. Ja, also das muss er erstmal bringen. Das ist nicht ganz so einfach. Und all solche Geschichten. Ja. Und dann sind sie Jahre unterwegs oder schon eine Zeit lang unterwegs und dann kommen sie an einen Punkt, wo sie das verheißene Land, das Land Kanaan, auskundschaften sollen. Und dann gehen 12 Leute los, unter anderem sind auch Josua und Kaleb dabei und andere Stammesfürsten. Und viele von denen sind völlig geschockt von dem, was sie gesehen haben. Tolle Wurst, verheißenes Land, gelobtes Land, Milch und Honig, da waren Riesen drin. Ja, und die meisten von denen hatten einfach Angst, die hatten pure Angst, die haben das alles als ganz fürchterlich angesehen. Wie sollten die da als Volk jetzt reingehen und dieses Land in Besitz nehmen? Was hat Gott da für eine Idee gehabt oder war es vielleicht doch nur der Mose, der diese Idee gehabt hat? Ja, wie kann man denn sowas machen? Wie kann man so einen Plan aufstellen, wenn man halbwegs bodenständig unterwegs ist? Das geht doch gar nicht. Und sie haben sich geweigert. Sie wollten das nicht. Die hatten Angst, da unterzugehen. Es gab nur 2 Leute, die gesagt haben, mit Gott zusammen schaffen wir das. Und das waren Josua und Kaleb. An der Stelle hat Gott dann die Notbremse gezogen und hat gesagt, das funktioniert nicht mit denen. Da muss ich jetzt mal eine große Warteschleife von 38 Jahren einlegen und warten, bis dann eine neue Generation aufgestanden ist und wo ich dann mit denen dieses ganze Ding angehen kann. Und dann haben sie es letzten Endes auch gemacht. Und auch das ist eine Geschichte, die irgendwie rüberbringt, das verheißene Land hat seinen Preis. Ja, und zwar den Preis, dass ich bereit bin, mit Gott mitzugehen und vertraue, dass Gott in der Lage ist, mich hineinzuführen, ja, mich in das hineinzuführen, was er mir persönlich auch verheißen hat. Dass Gott in der Lage ist, mir Freiheit zu schenken, wo er mir Freiheit versprochen hat. Dass Gott in der Lage ist, mich wirklich von Sünden auch gefühlt frei zu machen, wo ich Probleme mit hatte. Ja. Dass Gott in der Lage ist, Mächte der Finsternis über unserem Leben zu brechen. Und ich erwähne da einfach mal eine Verheißung, die viele von uns vielleicht kennen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10. Da steht drin, wer an mich glaubt, wird Leben haben im Überfluss. Ich habe schon mal von anderen gehört, dass dieser Vers für sie wichtig war. Für mich war dieser Vers sehr wichtig, als ich mich mit 16 Jahren bekehrt habe. Ich bin ja mit 18 Atheist geworden, aber mit 16 als Katholik habe ich mich das erste Mal bekehrt, so richtig. Und dieser Bibelvers war meine Grundlage. Ja, der hat mir gesagt, das will ich. Ich will Leben haben im Überfluss. So, aber was passiert jetzt, wenn ich als Christ mit diesem Vers losgehe und dann erlebe, wow, das stellt sich nicht alles nur so automatisch ein. Ja, also ich bin immer noch in Herausforderungen drin und Milch und Honig fließen jetzt nicht gerade aus jeder Steckdose in mein Leben. Ja, sondern es ist herausfordernd. Ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ganz persönlich. Und die viele andere von uns vielleicht auch machen. Und wenn man dann eigentlich noch denkt, warum macht Gott das dann nicht einfach so? Also, ich sag mal, nur so die Verantwortung auf Gott schiebt oder auf ihn guckt und sich fragt, warum macht Gott das jetzt nicht? Dann hängt man da am Fliegenfänger. Und dann ist es nicht ganz einfach, da rauszukommen. Wie ist es mit dem Segen und der Gnade an der Stelle? Ernüchterung. Ja. Nach der Erlösung kann sich bei manchen Ernüchterung einstellen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit diesen ernüchternden Situationen um? Manche stecken den Kopf in den Sand und entscheiden sich vielleicht, okay, hat nicht funktioniert. Funktioniert vielleicht bei anderen, funktioniert bei mir nicht. Ich muss da nochmal drüber nachdenken, wie ich da jetzt mit umgehe. Ja. Andere entscheiden sich vielleicht, ja, Gott hat es bestimmt so gewollt, dass ich mit diesen oder jenen Sünden lebe oder dass es so schwierig mit meinem Leben ist. Ja, da gibt es dann unterschiedliche Theologien, die dann auch darum gestrickt werden. Andere deuten die Feinde zu Freunden um. um das ganze Ding einfach aus der Spannung rauszunehmen. Ja. Aber es gibt einen Weg, von dem ich glaube, dass der biblisch ist. Nämlich, dass wir wie die Israeliten dann letzten Endes bereit sind, den Preis auf uns zu nehmen. Ja, genauso wie Jesus bereit war, seinen Preis für uns aufzunehmen, dass wir bereit sind, unsere Seite der Medaille auch anzunehmen. Ja. Und das heißt, Herausforderungen annehmen. Den Kampf mit den Veränderungen, mit den notwendigen Veränderungen, den Kampf mit dem eigenen Leben, sage ich jetzt mal, auch anzunehmen. Ja. Und sich mit Gott darauf einzulassen, zu beten, das Ziel im Auge zu behalten, Gottes Willen suchen, Schritte gehen, wo es notwendig ist und dem unsichtbaren Feind, dem Teufel zu widerstehen. Ja. Und das nicht als lästige Übung anzusehen, was ich manchmal schon finde. Ja, ich hätte es gerne manchmal etwas einfacher. Aber es auch mit einem 100% Herzenseinsatz zu tun, wo ich merke, Gott stellt sich dazu. Gott ist da drin. Ja. Weil Gott das genau weiß. Gott möchte nicht, dass wir selber unsere Probleme verändern. Ihr habt es 1000-mal von mir gehört. Aber er möchte, dass wir uns mit ganzem Herzen auf seine Seite stellen und dann unsere kleinen Schritte gehen, damit er seine großen Wunder in unserem Leben vollbringen kann. Und mit großen Wundern meine ich, dass er wirklich uns in Freiheiten hineinführt, die wir vorher nicht gehabt haben. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist ein Prozess, der nicht mit ein paar geistlichen Übungen erledigt ist oder mit ein paar Widerständen, die wir in unserem Leben haben, sondern ich bin jetzt fast 30 Jahre als Christ unterwegs. Und ich merke, es gibt immer noch mehr Räume, in die Gott einen hineinführen will und Freiheiten, die Gott einem schenken will, über die man vorher überhaupt nicht nachgedacht hat. Ja. Gott ist in der Lage, so viel in unserem Leben zu tun. Wenn du dir nur 10% davon als Traum vorstellst, dann fang damit an. Aber du wirst merken auf dem Weg, dass hinter den 10% noch mehr Sachen liegen. Aber wenn wir bei den 10% nicht anfangen, die so offensichtlich in unserem Leben sind und die als Thema in unserem Leben vorhanden sind, dann werden wir die anderen 20, 30, 40% dahinter auch nicht erleben. Dann geht's uns an der Stelle wie den Israeliten in der Wüste, die nicht bereit waren, in das verheißene Land reinzugehen, weil die Riesen so groß erschienen, dass sie keine Traute hatten, auch kein Vertrauen zu Gott hatten, um das wirklich anzugehen. Ja. Und ich glaube, dass wir da einem liebevollen und einem großen Gott vertrauen dürfen, dass der in der Lage ist, die Riesen in unserem eigenen Leben auszumerzen. Ja. Zwischendurch wird uns so ein Riese mal wieder durch über den Weg laufen und dann gucken wir ihn an mit Jesus an der Seite. Na, ab nach hinten. Ja, du bist Vergangenheit in meinem Leben. Ich kenne dich und ich weiß, was du willst. Aber du stellst dich bitte hinten an. Da will uns Gott hinführen. Ja. Und deswegen haben diese ernüchternden Momente und Phasen in unserem Leben gar nichts Schlimmes an sich. Die sind wichtig. Die sind total wichtig. Wenn wir die Ernüchterung nicht irgendwann in unserem Leben auch durchmachen, dann werden wir nicht lernen, wie wir damit umgehen können und wir werden letzten Endes nicht erwachsen werden. Denn ein Christsein, das nur davon ausgeht, dass sozusagen von den Eltern das Nutella-Glas, der Honig, die Milch und so weiter immer auf den Frühstückstisch gestellt wird, ohne anzufangen, selber den Tisch zu decken. Wenn man so ein Bild vom Christsein hat, dann wird man nicht erwachsen. Ja, dann sind wir abhängig. Und letzten Endes sind dann die Eltern schuld, dass der Tisch nicht gedeckt ist. Aber Gott hat uns in seinem Ebenbilde geschaffen. Gott möchte uns zu seinen Mitarbeitern machen. Gott möchte uns innerlich freisetzen, damit wir nicht nur mit unserer eigenen Sünde umgehen können, mit unseren eigenen Schwächen, sondern auch anderen helfen können, in Freiheit hineinzukommen. Aber wenn wir das in unserem eigenen Leben nicht mehr und mehr erleben, und wir müssen jetzt nicht 20 Jahre Christ sein dafür, das kann man auch innerhalb von 3 Monaten lernen, aber wenn wir das nicht lernen in unserem eigenen Leben, dann werden wir der anderen nicht helfen können. Zumindest wird es irgendwann vielleicht nicht so ganz authentisch. Ja, die Wahrheit stimmt immer noch. Es geht also darum, erwachsen zu werden. Und deswegen müssen wir uns mit dieser Wahrheit auseinandersetzen. Alles hat seinen Preis. Und wir kennen das aus der Erziehung bei Kindern, ja? Ich habe das gerade schon angedeutet. Da sind die Kinder, die muss man versorgen, die können nicht alles selber machen, aber auch den Kindern muss man schon helfen, Verantwortung zu übernehmen. Dann kommen die Jugendlichen, wo es auch darum geht, Räume auszutesten, ja? Und ich finde dieses natürliche Bild vom Menschsein, von der menschlichen Entwicklung, ist richtig gut für geistliche Entwicklung. Ja, erst befinden wir uns in dieser Abhängigkeit, dann befinden wir uns in einer Phase, wo wir eigentlich immer noch abhängig sind, aber gleichzeitig denken, wir sind die Könige von Deutschland. Ja, es gibt so ein schönes Lied von Rio Reiser: Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Kennt vielleicht manche von euch. Nicht? Okay. Sorry, ich kenne das. Und das ist so ein bisschen das Bild, wie es in pubertierenden jungen Menschen aussieht. In mir sah das so aus zumindest. Wenn andere anders drauf sind, alles okay, ja. Aber da wird dann auch mal richtig rebelliert und was weiß ich, man versucht seine Grenzen auszutesten. Und lieber man rebelliert dann mal, als wenn man sein Leben lang irgendwie nicht weiß, wo seine Grenzen sind. Ja? Man muss dann natürlich in dieser Phase auch sehen, wo die Grenzen sind. Das ist schon entscheidend, ja. Bei mir war der Nachteil, dass ich irgendwie so den Eindruck hatte, nachträglich, dass ich meine Grenzen erst lernen musste, als ich 20 war und Christ geworden bin. Das war so mein Empfinden. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir unseren Jugendlichen helfen, auf der einen Seite sich austesten zu können, ja, Sachen, Grenzen zu erforschen, auch im geistlichen Sinne, aber auch zu gucken, hey, wo geht's denn lang? Ja, wo ist denn die Richtung? Nicht alles dem freien Fall zu überlassen, weil das funktioniert nicht. Gab mal eine Pädagogik, die das auch so vertreten hat. Halte ich für ziemlichen Unsinn. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Jeder von uns, und ich hatte das auch, ich kann diese Phase genau beschreiben, da kam ich aus dieser Abhängigkeit heraus und wollte alles Mögliche. Ja? Und glücklicherweise hat Gott mich durch diese Phase hindurchgeführt, mit anderen Menschen zusammen. Manche haben die Krise gekriegt zwischendurch. Das muss ich zwischendurch erzählen. Eine Person hatte mir auch empfohlen, wenn mir das nicht gefällt, sollte ich mir eine andere Gemeinde suchen. Also da war ich noch hier. Und ich hatte mir das auch ernsthaft überlegt. Ich habe gedacht, nee, wenn die so ungeistlich sind, dann geht es ja wohl mal gar nicht. Wir verstehen uns gut heute, die Person, die mir das damals gesagt hatte. Also da ist nichts von übergeblieben. Aber ne, so, das ist ein Teil davon. Ne? Ich wollte alles Mögliche, Gute, Geistliche, was weiß ich nicht, aber bin zwischendurch mal so übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht in der Art und Weise oder wie ich mich da benommen habe. Aber Gott hat es benutzt, um etwas zu formen und um mir etwas klar zu machen. Und ich nehme das mal nur als Beispiel. Was mir an der Stelle klar geworden ist, war so dieser Punkt, wie kurzsichtig und auch stolz ich selber unterwegs war und selbstbezogen. Alles, was ich mir gewünscht hatte in dem Moment, das war total geistlich. Das war nicht falsch. Das war absolut richtig, da stehe ich heute zu. Die Art und Weise, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich damit innerlich umgegangen bin, da war eine Menge Stolz und geistliches Richten mit drin. Ja, und an der Stelle hat Gott mir erstens gesagt, durch Bibelstellen, ich erwähne die jetzt mal, weil ich ja überlegt hatte, aus der Gemeinde auszutreten, es gibt keine Entlassung aus dem Krieg, egal wo du sein wirst, du wirst immer mit dieser Herausforderung zu tun haben. Coole Sache, wa? Also ist nicht immer so einfach mal den Stuhl zu wechseln. Ja. Und das Zweite, was mir bewusst geworden ist, und das war so dieser Punkt, es hat mich einen Preis gekostet. Ja, es hat mich meinen Stolz gekostet und ich habe echt gedacht, ich sterbe. Ich wollte diese Situation so nicht ertragen. Ich fand es erbärmlich für mich. Ja, aber Gott war so eindeutig in dieser Situation. Aisha spielte da auch noch eine Rolle, weil wir haben beide in der Situation auf Gott gehört, wie Gott uns da leiten will. Und es war so offensichtlich, dass Gott nicht wollte, dass wir da irgendeinen Schritt woanders hin tun. Gott hatte auch noch diese Geschichte von Bileam und dem Esel benutzt, wo Bileam unterwegs war und der Esel dann gestockt hat, weil der Esel gesehen hat, was Gott vorhat. Und Eiche war in der Situation der Esel. Ja, die mag auch Esel, sind ihre Lieblingstiere. Aber Fakt ist, Nachfolge hat ihren Preis. Glauben hat seinen Preis. Und wenn wir erwachsen werden wollen, dann müssen wir durch solche Phasen durch. Aber ich kann euch versprechen, genauso wie ich euch Gnade, also auf biblischer Basis, wie ich euch Gottes Gnade und Ewigkeit und Vergebung und Erlösung versprechen kann, es hat seinen Preis und es wird zwischendurch echt wehtun. Ja? Aber das, was da rauskommt, das ist weitaus herrlicher als das, was ihr vorher hattet. Das verspreche ich euch auch. Und an der Stelle einfach mal eine Ermutigung, erwachsen zu werden. Ja? Es gibt so eine schöne Bibelstelle in Hebräer 5, Vers 11, die will ich euch nicht ersparen. Ist die Predigt, glaube ich, doch länger geworden, oder? Hebräer 5, Vers 11. Da steht Folgendes. Über ihn haben wir viel zu sagen, also über Melchisedek, einen hohen Priester. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind. Warum sind sie schwer zu erklären? Weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger, meine Güte. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Warum sind die Hebräer träge geworden im Hören? Aus einem der Gründe, den ich hier beschrieben habe. Sie waren total ernüchtert. Sie sind mit Eifer, mit Überzeugung in diesem ganzen Glaubensweg gestartet, haben viel Widerstand erlebt. Aber was sich nicht eingestellt hat, war auch in gesellschaftlicher Hinsicht eine gewisse Wertschätzung und über die Zeit auch gab es dann auch keine Aufwertung deren Situation. Das heißt, sie haben eigentlich sozial, gesellschaftlich in ihrem Status gelitten, weil sie Christen waren. Und da hatten sie aber auch eine andere Erwartung, ja. Und sie haben immer noch unter ihresgleichen gelebt, wahrscheinlich unter griechischen Juden, ja, hellenistischen Juden. Und das war menschlich schwierig für die. Die waren total ernüchtert aufgrund ihres Glaubens. Und deswegen sagt hier der Hebräerbriefschreiber, ihr seid träge geworden im Hören. Ja. Und das kann uns genauso passieren. Aber wenn wir damit richtig umgehen, wie gerade beschrieben, dann werden wir durchstarten, dann werden wir erwachsen werden und einen Schritt weitergehen. Ja, und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Glauben und Leben mit Gott hat auch seinen Preis. Bei all den Wünschen und Gebeten und Sehnsüchten, die wir haben und wo Gott uns auch entgegenkommt, die Gott uns auch verheißen hat, dürfen wir wissen, Glauben hat auch seinen Preis an mancher Stelle für uns. Ja, aber Gott will uns helfen, auf dieser Grundlage das Leben auch zu gestalten. Und deswegen möchte ich schließen mit einem Bibelvers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Da steht nämlich, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, Stress, Druck, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das vergeht. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wozu uns der Paulus an der Stelle ermutigen möchte, ist einfach dieser Punkt, dass wir nicht nur auf das gucken, was noch nicht da ist, wo wir Stress haben, wo wir unter Bedrängnis sind und so weiter, sondern dass wir auf das gucken, was Gott uns geben will. Und jetzt klaue ich mal ein Bild von dem Sprecher, den wir hier auf der Regionalkonferenz hatten. Wir haben eine Waage in unserem Leben, in unserer innerlichen Wahrnehmung. Und Auf der einen Seite der Waage ist das, was wir uns an Veränderungen in unserem Leben noch wünschen, wo wir uns andere Situationen und Umstände wünschen und was noch nicht so eingetreten ist. Und das kann unheimlich schwer wiegen. Aber wenn wir das Gewicht auf die andere Seite legen, nämlich dass wir auf Gottes Herrlichkeit sehen, ja, und je mehr wir das tun, umso stärker wird dieses Gewicht auf dieser Seite der Waage und dann geht die andere Seite nach oben, und zwar Richtung Gott. Ja. Und auf der einen Seite verändert sich unser Leben, weil Gottes Herrlichkeit mehr Raum bekommt, und auf der anderen Seite der Waage werden unsere Probleme, unsere Umstände mehr in Gottes Gegenwart hineingetragen. Und das ist das, was wir tun können, dass wir uns nicht nur ernüchtern lassen, so wichtig das ist, sondern dass wir in dieser Ernüchterung Gott suchen und Gottes Herrlichkeit, seinen Gedanken, seiner Gnade einfach Raum geben, ja, damit sein Gewicht in unserem Leben größer wird als das, was das Leben schwer macht. Und dann ist es eine Win-Win-Situation für beide, ja, für die negativen Umstände und Situationen in unserem Leben und für Gott in unserem Leben. Und genau, dazu möchte ich euch einfach ermutigen, lasst uns bereit sein, unseren Preis zu bezahlen. Jesus hat seinen bezahlt. Und mit dem, was er gezahlt hat, können wir alles Mögliche machen und können wir lernen, bereit zu sein, unser Leben auch zu geben. Ich möchte jetzt das Musikteam nach vorne bitten.